Heute haben wir Thilo Bono zu Gast in unserem Podcast. Er ist Geschäftsführer von Piabo PR, einer auf die Tech-Branche spezialisierten PR-Agentur. Mit ihm wollen wir jetzt gleich über die Gründungs- und Wachstumsgeschichte von Piabo sprechen, ebenso wie über Innovationskultur und Unternehmertum sowie über Trends der Branche. Und dazu gehört natürlich auch der Blick in die berühmte Glaskugel. Herzlich willkommen, Thilo. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Hallo Bea, hallo Martin. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
An dieser Stelle darf ich auch gleich meinen Kollegen und Co-Host Martin Maßmann begrüßen. Hallo Martin,
Hi. Jetzt nochmal. Hi Bea, hi Thilo. Schön, dass du da bist. Freue mich auf das Gespräch.
Thilo, im Vorfeld des Podcasts haben wir natürlich ein bisschen recherchiert und ich habe den Wiki-Eintrag zu dir gelesen. Demnach bist du, ich zähle es mal auf, Agenturchef, Investor, Keynote-Speaker, Autor und Freizeitschlagzeuger bist du auch noch. Wahrscheinlich noch das ein oder andere, was da jetzt gar nicht stand. Da stellt sich mir die Frage, wie macht es der Mann? Hat der mehr als 24 Stunden am Tag Zeit? Wo nimmst du dir die Zeit für all das her?
Leider nicht mehr als 40 Stunden. Wenn es als Startup gäbe, was das verändern könnte, ich würde sofort investieren. Aber ich denke, die Dinge gehören mehr zusammen, als man denkt. Also ich meine, Schlagzeug ist ja nichts anderes als guter Rhythmus. Und einen guten Rhythmus braucht man als Unternehmer und auch jemanden als CEO, als Gründer, der den Takt vorgibt. Und ich kann eins sagen, wenn ich ein Problem früher hatte, ich habe in einer Big Band mal gespielt, hier im Landesjugendsinfonieorchester und so weiter, wenn der Dirigent mich für eins gehasst hat, dass ich immer zu schnell war. Und das ist auch nicht die schlechteste Eigenschaft als Unternehmens- oder Agenturführer. Insofern, die Dinge hängen mehr zusammen, als man denkt. Ich meine, Keynote-Speaker hört sich immer so fancy an. Fakt ist, es ist tief in unserer Philosophie, in unseren Werten verankert, dass wir unser Wissen auch als Mentoren weitergeben. Wir sind ja viel auch in der Startup-Community unterwegs, wo wir unsere Erfahrungen, unser Wissen gerne und viel teilen, gerade an die gerade vielleicht frisch gründen, sich auch gar keine Agentur leisten können. Also wirklich einfach auch zurückzugeben an die Community und auch das Investieren. Also ich meine, klar, andere kaufen sich vielleicht eine Yacht oder ein Penthouse oder sonst irgendwas. Das ist auch etwas, wo wir sagen, wir wollen lieber näher an der Community dran sein und diesen Kreislauf quasi auch schließen, weil 95% unserer Kunden arbeiten mit Investoren zusammen, Venture Capital, Private Equity, private Investoren, Business Angels etc. Und wir wollen wissen, wie das funktioniert. Wir wollen wissen, welche Mechanismen stecken dahinter, wie investiert man, wie macht man das. Aber auch lernen über neue Geschäftsmodelle, frühzeitig dabei zu sein, zu verstehen, was in der Welt passiert, das auch ganze global, also Asien, Amerika, Europa etc. auch dort im Blick zu haben. Und ich glaube, insofern, diese Dinge sind insofern enger miteinander verbunden, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt und machen für uns zumindest sehr, sehr viel Sinn in der Konstellation.
Wir wollen gleich auch noch ein bisschen tiefer über eure Philosophie sprechen, vielleicht einmal davor. Wer uns ab und zu zuhört, der weiß, dass ich gerne in der Zeit zurückspringe. Deshalb würde ich einmal gerne zu der Origin-Story von dir springen, Thilo. Du hast studiert Media Management und wurdest auch mit recht jung, und korrigiere mich, wenn ich es falsch recherchiert habe, mit 22 Kommunikationschef von Yamba, damals ein Gemeinschaftsunternehmen für das Mobile Internet von Debitel, Mediamarkt Saturn und Electronic Partner. Das heißt, du wurdest schon mit 22, ich finde das recht jung, Kommunikationschef und hast schon sehr schnell viel Verantwortung übernommen. Wie ist dir diese Zeit damals in Erinnerung geblieben jetzt?
Die ist mir so 100% in Erinnerung geblieben, weil es natürlich eine sehr aufregende Zeit, wenn man so jung ist, und du bist ja 22, 23, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau aufs Jahr genau, aber wenn man da so jung ist und in so einer Verantwortung ist bei einem Unternehmen, was natürlich auch so eine mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat man eine sehr schnelle Lernkurve, lass es mich so sagen. Und ist es natürlich auch so, dass die Verantwortung, die damals ja sozusagen wirklich auch nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern es war ja ein globales Unternehmen auch wo es um Themen wie Public Affairs ging, um viele andere Themen. Es gab ja auch Yamba kennt jeder, ne? Aber es gab ja viele andere Unternehmensbeteiligungen und Investments auch. iLove, das größte Datingportal in Deutschland damals zum Beispiel, und viele andere so ein paar Marken, die man vielleicht jetzt heute gar nicht mehr so auf dem Radar hat. Und das war eine große Verantwortung mit einer sehr, sehr steilen Lernkurve. Und die Samba-Brüder sind ja hinlänglich bekannt und kann sich vorstellen, dass man da sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell lernt. Und das war eine wahnsinnig interessante und aufregende Zeit damals, und das ist ja über 4 Jahre gemacht. Und insofern kann ich nur sagen, das sind Dinge, die man nicht in keiner Uni und in keiner Ausbildung lernt, die man dort mitbekommt. Also von, weiß ich nicht, dem weiß ich nicht, diesen verrückten Klingeltonfrosch, den es damals gab, den als Bravo-Starschnitt, ne, sozusagen unterzubringen, bis hin halt natürlich zur Wirtschaftspresse, zur Lokalpresse, hier als großer Arbeitgeber mit vielen, vielen 100 Mitarbeitern, hier eben über die Themen Internationalisierung und so weiter. Also Investoren war ja auch im Venture Capital, nicht nur die Partner, die du gerade nanntest, aber auch dann ja, gab es ja einen Verkauf etc., einen Exit und so weiter. Also da kann man es schon sozusagen auch damals ja auch mit allen drei Brüdern noch zusammen, Marc, Oliver und Alexander, da wirklich jeden Tag sozusagen am Tisch sitzen, zusammenzuarbeiten, natürlich etwas, was einem natürlich in Erinnerung bleibt.
War das vielleicht dann auch so diese Zeit und die Erfahrungen, vielleicht auch die Menschen, die du da kennengelernt hast, die dich dann letztendlich dazu gebracht haben, Piabo zu gründen, also dich selbstständig zu machen? Mit einer Agentur und zwar auch total jung, wie ich finde, mit 26. Und hat es dir sozusagen das Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, jetzt habe ich so eine steile Lernkurve, wie du gesagt hast, gemacht, dass ich jetzt sage, ich gründe jetzt Piabo und mache jetzt selber was.
Genau, also zum einen ist es natürlich so, wenn man mit Unternehmern in so jungen Jahren zusammenarbeitet, und ich habe ja schon immer mit Unternehmern zusammengearbeitet, auch vorher schon, als ich auf Agenturseite war und auch als Journalist kurzzeitig gearbeitet habe, Werbeagentur, PR-Agentur vorher. Das war das, was mich immer interessiert hatte. Mit Unternehmern, die was aufbauen, die die Welt verändern, zusammenzuarbeiten, und natürlich immer auch sozusagen Forefront von Technology. Meine Station vorher habe ich den ersten Internet-Provider in Brandenburg PR-technisch betreut, den ersten E-Commerce-Shop in Deutschland, den ersten Venture-Capital-Fonds hier in Berlin. Insofern, das war immer meine Welt, und klar, mit den Samba-Brüdern zusammenzuarbeiten, die durch und durch Unternehmerpersönlichkeiten sind, ja auch in ganz, ganz jungen Jahren dort Alando, was dann später eBay wurde, gegründet haben. Natürlich etwas, was ansteckt, was sozusagen genau das ist, was ich wollte. Und zwar genau auch dann der Punkt, nach 4 Jahren, als das Unternehmen verkauft hat, als sie das Unternehmen verlassen haben, wo ich gesagt habe, also ich möchte nicht für angestellte Manager arbeiten, ich möchte das sehen. Und gleichzeitig, was passiert war, dass so, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, 2006 diese Web 2.0-Welle gestartet ist. Das war der Christian Vollmann, den ich kannte, der heute mit nebenan und mit vielen bekannten Gründungen einer der Top-Business-Angels auch ist, damals mehrvideo.de gegründet hat, also das Pendant zu YouTube. Ein Esan Dariani, der damals StudiVZ als größtes deutsches Social Network damals noch gegründet hat und so weiter. Das war eine ganz neue Welle, als waren so Begriffe User-Generated Content, Web 2.0 und so weiter, die da durch die Gegend geisterten. Und ich habe schon auf Yamba-Seite gelernt, als ich ja auch mit Agenturen arbeiten musste, ich brauche jemanden, der neue Businessmodelle versteht. Ich brauche jemanden, der schnell ist. Ich brauche jemanden, der die Sprache der jungen Unternehmen, des schnell wachsenden Unternehmens spricht. Ich brauche sozusagen jemanden, der mich da unterstützt, sozusagen dort auch komplett neue Themen auch die Gesellschaft verändern sind, Zukunft und so weiter und so fort. Und es gab damals niemanden. Ja, es gab hier mal jemanden, der hier ein bisschen was gemacht hat und da mal ein bisschen was, aber nicht jemand, der wirklich das sozusagen in Fleisch und Blut hatte. Klar gab es jemanden, der wieder für Siemens oder für Cisco oder für so alte, sag ich mal, alte Tech-Unternehmen gearbeitet hat, aber nicht jemand, der sozusagen für die New Kids on Block. Ne? Und da war sozusagen ein ganz neuer Bereich. Man kann sich vorstellen, als dann bekannt wurde, dass ich nach 4 Jahren da raus bin, hatte ich natürlich jedes Angebot der Welt auf dem Tisch, ja, von Agenturen, Unternehmen, hätte ich alles machen können. Und ich sagte, nee, das ist ja genau der Punkt. Da steht eine Industrie, die die ganze Gesellschaft verändert, sowohl den Einzelnen, dass wir dann, weiß ich jetzt, Uber fahren und nicht mehr Taxi, dass wir das Restaurant online bestellen und nicht aus den gelben Seiten, dass wir, ne, also all diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die sozusagen mitkommen, bis hin aber auch zu unserer alltäglichen Arbeit. Und das hat mich schon immer interessiert, in Kombination, dass das ja alles Unternehmen sind, die durch Unternehmer vorangebracht werden und nicht durch irgendwelche DAX-Konzerne oder durch irgendwelche klassischen Mittelständler. Ich sage, das ist das, was ich machen will. Und aus der Not eine Tugend kann man sagen, wenn es es nicht gibt, dann gründe ich es eben selber. Und mit dem klaren Fokus, und das ist auch, denke ich, auch sicherlich unser Erfolgsrezept ja auch, dass wir auch zu 100% auf die Themen eben Digitalisierung, Tech, Innovation auch fokussiert sind. Ja, also da kann noch so ein schöner Porzellanmanufakturhersteller kommen und sagen, ich habe ja mal ein riesengroßes Budget oder, weiß ich nicht, Coca-Cola einen neuen, weiß ich nicht, Alkohol-Drink rausbringen, we wouldn't touch it. Ja, wir sind da sehr, sehr konsequent und klar, was wir wollen und was wir nicht wollen und für was wir stehen. Und deswegen ist man natürlich auch besonders tief in dem Netzwerk drin, kennt natürlich da auch das Ökosystem, die Investoren, die ganzen Marktteilnehmer, die Journalisten natürlich auch, die sich für diese Themen interessieren. Und dadurch kann man natürlich auch ein besseres Angebot machen, eine bessere Qualität abliefern und kriegt ja auch dann die Leute, die dafür brennen und sagen, ja, ich will in Zukunft mitarbeiten. Ich sehe das als wichtige Aufgabe, dass wir die Gesellschaft mitnehmen auf dem Weg der Veränderung. Und das ist dann der Weg, wie es dann zu Piabo kam, und das The rest is history.
Das heißt, ihr lehnt auch Kunden ab, wenn ihr sagt, das passt nicht in unser Spektrum. Wir sind da jetzt nicht für euch die passende Agentur, egal wie spannend der Case jetzt auch sein mag.
Also permanent, also dann heute schon wieder waren 3 Anfragen. Und ich verstehe das ja auch, warum wir auch von Unternehmen, die nicht in diesem Scope sind, angefragt werden. Weil natürlich, die sehen, oh, die arbeiten hier fürs halbe Silicon Valley und die haben ja die ganzen Vorreiter und wir wollen ja auch so sein wie und werden. Aber Fakt ist, ich glaube sehr stark an Fokussierung und man kann nur in einer Sache sozusagen der Beste sein. Und insofern, klar, wir haben auch den einen oder anderen Konzern, den einen oder anderen Mittelständler. Aber das sind dann immer auch Themen, wo es um die Zukunft geht. Ja, wo es um neue Produkte, um innovative Services geht, wo man sich auch verändern möchte, wo auch der CEO Top von C-Level sagt, wir müssen unsere Kommunikationsdigitale aufstellen, wir müssen unsere Produkte digital, wir haben jetzt eine App, wir haben jetzt hier, wir gehen jetzt auf E-Mobilität, wir gehen jetzt auf, wollen jetzt, was ich nicht, als Gesundheitskonzern in Health-Tech-Startups investieren, helft uns da Street-Credibility aufzubauen oder eben, was ich nicht, ein Lebensmittelkonzern sagt, wir wollen jetzt hier im Food-Tech-Bereich unterwegs sein und so weiter. Also ja, wir haben auch Konzerne und Mittelständler, also immer mit den Zukunftsthemen letztendlich und mit der Aufgabe, sie auch in die Zukunft sozusagen zu begleiten. Und wir sagen mehr ab, als wir annehmen. Wir haben ja, hier seit Gründung, seit vor 15 Jahren. Wir haben nie ein Sales-Team gehabt, wir haben nie ein Business-Development-Team gehabt. Wir arbeiten nur auf Empfehlungen und das mache ich sehr stolz drauf. Und ich glaube, das ist auch für unsere Beraterinnen und Berater eine große Ehre, dass sie wissen, dass wir hier wirklich da so eine harte Tür auch haben. Ne? So ein bisschen, manche sagen, das ist ein bisschen das Berghain der PR-Agenturen. Ja? Also das ist halt so ein bisschen auch so der Punkt, wo man sagt, Schuster, bleib mit deinen Leisten und fokussiere dich auf das, was du wirklich gut kannst und wo du weißt, dass du der Beste im Markt bist und versuch nicht, natürlich ist es verlockend, ne? Weil die Budgets sind natürlich manchmal in der klassischen Welt doch deutlich höher, ja, und das sind auch, und dieser Witz ist, wenn man das mit denen spricht, dann ist es auch relativ einfach, sozusagen wieder in die Tür reinzukommen, weil es natürlich auch für die alles teilweise große, weite Welt ist, ne? Was wir so alles machen und mit wem wir arbeiten, wie wir arbeiten, sehr stark technologiegetrieben natürlich auch. Und es ist teilweise auch interessant, dass die dann sagen, naja, ist ja alles gut und schön, aber so schnell sind wir gar nicht. Wenn ihr von Echtzeit-PR und Daten getrieben seid, und mit CEO und Rechtsabteilung und so, da brauchen wir 3 Wochen, um da so einen Tweet freizugeben oder hier dieses Zitat oder Statement. Mit Echtzeit-PR, da kommen wir in 3 Jahren wieder. Also da haben wir auch dann irgendwann mal gemerkt, das macht auch keinen Sinn, ja, dazu sich da auch tiefer auch mit auseinanderzusetzen. So, wir wollen für die arbeiten, die sagen, wo wir sind jetzt vorne, wir wollen die Zukunft gestalten, haben neue innovative Produkte, wir wollen für die innovativsten Unternehmen der Welt arbeiten und das ist unser Ziel und auch wenn es verlockend sind und die Budgets groß und die Marken auch sehr bekannt, wir wollen da unseren Fokus nicht verlieren.
Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, inwieweit das gefährlich sein könnte, wenn man sich so auf einen Bereich fokussiert und auf den ersten Blick dann vielleicht gar nicht so diversifiziert aufgestellt ist. Weil ich mich auch erinnere, dass, das war aber, glaube ich, Anfang der 2000er, wo dann diese Blase geplatzt ist, die erste, wo dann doch sehr viele Agenturen, die eben sehr tech-fokussiert waren, erstmal geschwommen sind, gestrauchelt sind ein bisschen, weil sie doch die ein oder anderen großen Kunden verloren hatten. Dann ist mir aber wiederum der Gedanke gekommen, ihr habt zwar einen gemeinsamen, also ihr habt zwar einen Fokus, nämlich die Tech- und Innovationsbranche, die wiederum aber so breit inzwischen in so viele Bereiche eingeht, kannst mich auch gleich korrigieren oder ergänzen, wenn ich da falsch liege, dass ihr eigentlich schon sehr diversifiziert aufgestellt seid.
Na, Bea, da bist du 100% auf dem richtigen Weg mit dem letzten Gedankenpart, den du da gerade gesagt hast, weil alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und wenn du uns heute dir Piabo anguckst, ja, jetzt die 100 Leute in 8 Divisions, alle, das ganze Leben bildet sich dort ab. Wir haben Themen aus dem Musikbereich, ja, wo es um die Artificial Intelligence Musik geht, ja, wenn du heute ein Filmstudio bist und sagst, ich brauche jetzt Musik, wie wird das kreiert, wie wird das gemacht? Wir haben E-Commerce, B2C, ja, also Re-Commerce, also der Flohmarkt früher, ja, digitalisiert, Momox in Berlin. Wir haben Neobanken, ja, also die neuen innovativen Fintech-Themen. Wir haben Unternehmen, sowohl B2B als B2C, ob das jetzt ein Stripe ist, ob das ein GitHub ist, im Bereich Developeration, in der Health Tech, ja, ganz wichtig, jetzt gerade jetzt nach Corona. Die ganze Welt sucht gerade nach von Telemedizin über neue Lösungen, Impfcontainer, ne, all diese ganzen Themen. Schau dir an rund ums Thema New Work, ja, ob das Coworking ist, ob das Bürobelegungssoftware ist, ob das der ganze PropTech-Bereich ist, ja, das ganze Thema Digitalisierung der Immobilienwirtschaft in ein Riesenthema. Schau dir an den ganzen Deep-Tech-Bereich, Smart Manufacturing, Industrie 4.0, LogTech, also Logistic-Technology, Software as a Service, Cybersecurity, ein Riesenthema und Markt. Das könnt ihr noch ein paar Stunden erzählen, eines unserer ganz großen Themen natürlich auch Climate Tech, Green Tech, Sustainability, ja, also schau dir an, was da passiert in dem Bereich, also das ist gigantisch und das sozusagen in jeder einzelnen Branche, in jedem einzelnen Vertical gibt es dort natürlich auch Disruptor, Challenger Brands, Herausforderer letztendlich und für die wollen wir arbeiten, für die sind wir da und für die, sag mal, wir wollen groß zu sein, groß genug zu sein, um da natürlich eine Bedeutung zu haben, aber auch klein genug, um wirklich da auch nah genug und high quality sozusagen am Kunden zu sein, ne? Also im Englisch spricht man immer big enough to matter, but small enough to care, ne? Und das ist sozusagen auch genau unsere Philosophie. Wir sind als Full-Service aufgestellt, Public Relations, Social Media, Content-Marketing, Influencer etc. Aber am Ende des Tages ganz, ganz stark Werte getrieben und von unserer Positionierung her auch getrieben und wir sind da sozusagen, denke ich, wenn man sich gerade auch verfolgt, was sind die großen Themen, die die Welt bewegen? Gesundheit, gerade das große übergreifende Thema, was uns alle bewegt. Das Thema Klima, was uns gerade alle sehr beschäftigt und bewegt. Das Thema Sicherheit, Cybersecurity, wir kennen das alle hier, Phishing-Mails und so weiter und so fort. Die Zukunft der Arbeit, ich meine, du sitzt in München, Martin sitzt in Hamburg, ich sitze in Berlin, ja, also Remote Work etc. Also ihr seht schon, ich glaube, da sind wir heute im Jahr 2021 ganz, ganz woanders als noch damals zu der Zeit, über die du gerade sparst, Bea. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass das gut auch funktioniert und dass es da jemand braucht, der diese Zukunft aktiv mitgestaltet.
Du hast gerade auch über Größe schon gesprochen. Ihr seid bei Piabu ja auch kräftig gewachsen in den letzten Jahren. Hat sich dadurch auch die Kultur bei euch innerhalb der Agentur verändert, wenn du jetzt mal zurückblickst von damals auf heute? Und habt ihr das irgendwo definiert oder wird das tagtäglich einfach vorgelebt? Vielleicht auch von dir als Gründer, der schon seit vielen Jahren damit arbeitet. Und meine Anschlussfrage geht konkret auf die Meeting-Kultur, weil ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema. Du hast schon vor 7 Jahren ein ganz spannendes Interview der BZ gegeben. Da warst du auch wieder als Vorreiter nur als iPad zu sehen und warst gar nicht physisch mehr vor Ort.
Also fahrenden Roboter, bin ins Büro gefahren,
ist genau. Ja, genau, das konnte man sich damals vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Heute sind wir alle irgendwie...
Gibt es euch noch als Video im Frühstücksfernsehen irgendwie geistertes Video auch noch?
Ach, tatsächlich. Ich kann den Artikel ja mal verlinken beim Podcast. Das konnte man sich damals wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen. Heute sitzen wir alle digital irgendwie an anderen Orten, das hast du gerade erzählt. Wie ist eure Meetingkultur heute?
Also zur ersten Frage Kultur. Ich glaube, das war immer schon was mir ganz persönlich wichtig ist und wo der Fisch ja auch wenn dann immer vom Kopf stinkt. Ne? Also man muss es halt vorleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da nehmen wir uns auch viel Zeit, gerade auch bei unseren neuen Kolleginnen und Kollegen, dass wir da wirklich auch eigene Workshop-Meetings haben zum Thema Werte, zum Thema Kultur, Purpose, Why, How, What, ja, diese Themen auch zu vermitteln. Und wir haben da ein klares Wertegerüst, dem wir arbeiten. Das sind 5 Dinge. Nummer 1 ist der Pioniergeist, der uns auszeichnet. Nummer 2 ist Individualität und Zusammenhalt, den wir ganz stark leben. Das Thema Augenhöhe und Wertschätzung ist unser Wert Nummer 3. Dann haben wir sozusagen Wert Nummer 4, Bestleistung durch Weitsicht. Ja. Und Nummer 5 ist Offenheit und Agilität. Das sind sozusagen die Dinge, die wir sozusagen mantraartig da auch sozusagen vermitteln und jeden Tag auch vorleben. Und wo wir mittlerweile auch haben, dass Leute zu mir kommen und sagen, du Thilo, Wert Nummer, was weiß ich, 3, ja, das hat es auch ein bisschen wertschätzen davon, wo wir hin können. Okay. Ist ein bisschen, ne? Also, nee, ich sag jetzt, ich weiß, wie ich werde. Also, und wo auch der Praktikant oder der Werkstudent Training da nicht scheut, nämlich Thema Augenhöhe und Offenheit zu sagen, du Thilo, in dem Meeting, da bist du über das Ziel hinausgeschossen und wie hast du das gemeint und so. Also, diese Kultur liebe ich, dass wir da alle direkt miteinander auch uns Feedback geben können, sagen, du hier so und so, und das ist wirklich eines der ganz, ganz wichtigen Themen und das wir auch klar definiert haben, ne? Also, was ist unsere Vision, ne? Wir müssen mal so auf Englisch, weil wir sehr international sind, wir haben auch Kollegen international, deswegen, unsere Vision ist, we aspire to be the preeminent ambassador for innovation, ja? Und als Mission haben wir ja ausgegeben, we connect innovation with society through content that sparks curiosity, also das Thema, da auch die Gesellschaft mitzunehmen, und als Purpose haben wir für uns auch definiert, we believe in technological progress that positively changes our lives and in the enthusiastic makers who are the driving force behind this transformation. Our aim is to take society along on this journey of all encompassing change. Ja, das haben wir sozusagen mal in 2 Sätzen so runtergebracht und das wird auch jedem sozusagen mitgegeben. Das ist auch uns auch persönlich wichtig, dass wir das auch alle leben und vorleben jeden Tag. Und zur Kultur, und jetzt komme ich, Martin, zu der Frage Teil 2, Meetingkultur. Also wir sind ganz klar auch Remote Hybrid Company. Ja, wir haben unser Headquarter hier in Berlin. Wir haben aber auch Teams in Hamburg, in Köln, in Hannover, in Düsseldorf, in Frankfurt, in München, in Stuttgart. Ich glaube, es gibt keine Agentur in Deutschland, gibt, die so viele Standorte quasi hat. Nürnberg auch nicht zu vergessen. Und das Schöne ist ja in Deutschland, wir haben eine dezentrale Medienlandschaft. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die das auch wirklich, also korrigiert mich, ich bin jetzt in der deutschen Agentur-Szene ehrlich gesagt nicht so bewandert, weil wir immer da eher international schauen, aber korrigiert mich, ich glaube, kaum jemand, der sozusagen wirklich jeden Medienstandort da auch wirklich abdecken kann, Leute auch vor Ort, on the ground hat. Und das ermöglicht natürlich unser Hybrid-Ansatz. Deswegen ist es auch so, dass alle Meetings automatisch mit einem Zoom- oder Hangout-Link ausgestattet sind. Wir sind hier auch alle, jeder bei uns hat ein iPhone, jeder hat ein Apple MacBook mit Kamera, eingebauter Kamera und allem drum und dran, dass hier keiner sozusagen digital vernachlässigt ist, ja. Und das ist sozusagen für uns eine Selbstverständlichkeit, das auch zu leben und das auch jedem zu ermöglichen. Und da kommen auch immer wieder, wenn man so eine Kultur der Offenheit hat, auch neue Ideen. Also gerade am Montag jetzt kam ein Team zu mir und sagt, Mensch, Thilo, wie sieht es aus? Februar ist immer hier kalt und so. Was hältst du davon, wenn wir hier ein Haus mieten in Barcelona, 10, 15 Zimmer, und wir machen hier so ein bisschen so Workation, ja, und arbeiten immer von da. Man sagt, stellen sicher, dass da super Internetverbindung ist. Du zahlst Haus, wir zahlen die Reise und verpflegen uns da schon irgendwie, kochen dann zusammen in der Küche, wie auch immer. Was hältst du davon? Sag ich, bin ich dabei, ja, machen wir hier das Sommerhaus, nicht das Sommerhaus der Stars, das ist irgendwie so eine Sendung, sondern hier das Sommerhaus der Piabos. Also, ihr wisst, was ich meine. Diese Offenheit regt auch an und ist auch kreativ und hilft der Kreativität, ja, da halten sich auch den lokalen Ökosystemen, ja, also wenn ich sage, was weiß ich jetzt hier, Barcelona, ja, was natürlich dann super ist, ja, da gibt es ja auch eine super Tech- und Startup-Szene, Investoren, Events etc., man kann sich da vor Ort connecten. Also wir sehen das total positiv. Jetzt bin ich wieder abgeschweift von der eigentlichen Meeting-Thematik. Aber die Meeting-Kultur als eine Kultur, das war übrigens auch, als wir hier das Kommunikationsbüro der Zukunft, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen hattet, wir haben ja hier vor 2 Jahren ein neues Büro am Gendarmenmarkt gebaut, wo wir gesagt haben, wie arbeitet eigentlich die Agentur der Zukunft? Wir reden den ganzen Tag über Zukunft, Zukunft, Zukunft. Wie sieht denn das für die Agenturen eigentlich aus und was brauchen die? Und da haben wir intuitiv nicht wissen, dass da mal Corona kommt, das eigentlich genauso gebaut. Wir brauchen hier nicht den einen großen Boardroom, sondern wir brauchen eigentlich viele kleine Zellen, wo Leute mal zu zweit, zu dritt miteinander telefonieren können. Wir brauchen sehr gute Technik, damit auch Leute remote dazuschalten kann. Wir brauchen auch Freiflächen für die Begegnungen, so eher einen Café-Lounge-Charakter. Also da waren wir 2019 nichts ahnend sozusagen schon sehr in der Zukunft angekommen. Und das macht uns unglaublich Spaß und Freude, da Vorreiter zu sein, natürlich da auch mit unseren Kunden gemeinsam die Dinge ja auch zu entwickeln. Ja, und zu sagen, weiß ich nicht, jetzt bei Mindspace zum Beispiel, ja, die wir dann eingeführt haben, da gab es gerade einen schönen Artikel auch in der Business Punk dazu, gesagt haben, naja, natürlich können wir jetzt Büros monatsweise vermieten, ja, aber was ist denn, wenn jetzt Teams sich spontan, wie jetzt Piabo in München, ja, die wollen vielleicht sagen, ich bin hier auf meinem Bauernhof auf der Alm und so, ja, aber weiß ich, 2 Tage die Woche wollen wir halt mal alle zusammen als Team kommen. Wir brauchen ja nicht ganze Monate, wir brauchen 2 Tage, ne, und dann gibt es jetzt ein Produkt, wo man hingehen kann und sagen, ich bin jetzt 2 Tage die Woche da und nicht die ganze Woche, ne, so, wo ich dann so in tageweise die Dinge auch buchen kann und so weiter. Und da arbeiten wir halt ganz, ganz eng zusammen, entwickeln da neue Dinge, immer sehr technologiegetrieben auch und mit dem Einsatz von Tools. Zum Beispiel hier kann sich bei uns jeder auf Tische einbuchen, wo ich sage, hier, ich komme heute, der Tisch ist belegt, dass der nicht schon belegt ist, wenn ich hier so auf dem Weg zur Arbeit bin, auch wegen Corona und Abständen und so weiter, ne? Dass das alles auch genau gebucht wird mit einem Tool. Jeder kann dann genau sehen, wenn der nicht kommt, nach 15 Minuten wird der Tisch automatisch wieder freigegeben, ne? Oder der Meetingraum etc. Also das ist alles schon bei uns sehr durchdacht und sehr High-Tech.
Spannend. Ich glaube, da könntest du aber bestimmt noch sehr viel mehr erzählen. Ich bremse dich mal ganz kurz aus. Ich würde nämlich schon noch mal gerne über 2 Sachen vor allem reden. Einmal über dein Investorentum und dann auch noch mal über die internationale Rolle von Piabo beziehungsweise auch am Ende noch mal in die Glaskugel gucken mit dir. Ihr habt jetzt, ich muss mal spicken, du hast vor kurzem mit deinem Partner Michael Young, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, einen Fonds, 10,6 Millionen schwer ist er, aufgesetzt, mit dem ihr Agenturgründer weltweit unterstützen wollt bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit. Also nicht jede Agentur, sondern da liegt auch wieder der Fokus auf Agenturen, die sich so an der Schnittstelle von Technologie, PR, Marketing, Social Media, Content-Produktion verstehen. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie genau euer Engagement da aussieht, beziehungsweise wie es jetzt dazu kam, diesen Fonds zu gründen?
Also was wir gesehen haben, ist, dass Kunden, gerade auch aus unserer Welt, von Tag 1 oftmals globale Unternehmen sind. Ja, denken an Krypto, Blockchain, viele andere auch digitale Produkte. Und Piabo, glaube ich auch im Vergleich zu allen anderen Agenturen, im ersten Jahr schon Kollegen in Spanien, in Italien, in Polen etc. und dazu die StudiVZ vertreten hat. Ja? Also insofern, ich weiß gar nicht, ob es eine Agentur gibt, die im ersten Jahr schon irgendwie in 5 Ländern unterwegs war. Ja? So. Und das war für uns von Anfang an wichtig, als Piabo international global aufgestellt zu sein, ob das jetzt in Japan ist mit Evernote, ob das in Amerika ist oder wo auch immer. Partneragenturen oder eben mit einigen Leuten vor Ort und so weiter. So, und grundsätzlich, was wir aktuell sehen, dass es ja nicht eine Shortage gibt, dass es irgendwie zu wenig Kunden gibt, sondern die eigentliche Herausforderung ist ja die besten Köpfe und die besten Talente. Und gleichzeitig, was wir sehen, ist, dass gerade bei den großen Agenturen und bei den großen Netzwerken, die mittlerweile irgendwie wie Behörden arbeiten, gibt es einfach wahnsinnig gute Talente, die aber sagen, okay, also ich werde jetzt hier nicht der Agenturinhaber werden, ich bin aber sehr gut in einer Kundenbetreuung, ich bin sehr, sehr gut, die Qualität sicherzustellen, ich weiß, was die Kunden wollen, ich weiß, wie ich die sozusagen, I take good care of my team, was ich hier unten bei mir habe. Aber ich habe Lust, mein eigener Chef zu sein und das selber zu machen. Und da gibt es einfach viele sehr innovative Gründerinnen und Gründer da draußen, die sagen, es ist für mich jetzt die richtige Zeit. Ich habe eine tolle Idee, ich sehe, was der Need ist im Markt und ich habe jetzt ein tolles Agenturkonzept, wo ich gerne das starten möchte. Und der Punkt ist ja der, wenn du jetzt so, ich sag mal, weiß ich nicht, grob mal, sagen wir mal, um die 40 bist, hast du vielleicht dann ein Haus, ein Kind, was auch immer, was im Leben alles so passiert, und bist da vielleicht nicht so risikofreudig, wie ich jetzt mit 26, ja, und sagst, naja, so ein bisschen Sparringspartner, der mir vielleicht auch sagt, geh mal links rum und nicht rechts rum, wäre ja auch ganz schön, auch ein bisschen Financial Backing dazu haben, auf eine Infrastruktur auch schon zurückgreifen zu können, IT, Buchhaltung, Personal, etc., alles, was man ja eigentlich nicht so einen Bock hat, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, es gibt ja viele Investoren, die aber Agenturen kaufen, ja, finden wir persönlich immer so ein bisschen schwierig, weil da musst du dann Kulturen mergen und dann geht ja irgendwie Gründer in Rente und dann hast du, also das ist so ein bisschen problembehaftet, dieses ganze Thema. Gibt es auch selten Themen, wo das richtig gut funktioniert. Wir haben gesagt, eigentlich wollen wir doch wirklich die unterstützen, die noch genug Geld Gas in the Tank haben, was aufbauen wollen, eine große Vision haben etc. Und das haben wir jetzt einfach mal gestartet und wir sind da auf so fruchtbaren Boden gefallen, dass wir innerhalb von kurzer Zeit zwei super Talente, die Lydia und den Marc in UK zum Beispiel jetzt gegründet haben und die gefundet haben. Wir sind gerade in sehr weiten Gesprächen, auch so Frankreich angeht, haben ein paar andere Märkte auch noch dort gerade im Blick. Und das ist wirklich etwas, wo wir ganz begeistert sind und mit voller Leidenschaft dabei. Und das natürlich auch wieder uns entspricht. Ich bin ja selber auch in über 35 Venture Capital Funds weltweit investiert und insofern das Startup-Leben und das Investieren ja schon ganz gut kenne und einen guten Überblick habe, ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Eine Agentur ist ja selten so ein Hockeystick, sage ich jetzt mal. So eine Agentur ist ja eher etwas, was sich organisch dann über Jahre hinweg aufbaut, ein sehr starkes Cashflow-Business letztendlich auch, ne? Und dieses Wissen, was jetzt der Michael, der selber schon gegründet hat, auch Agenturen schon verkauft hat, selber auch in Agenturen investiert hat und ich uns da über die Jahre jetzt Erfahrungen gemacht haben, weiterzugeben, wo dann wirklich 1 und 1, 3 oder sogar 4 ist und wo sozusagen auch Fehler nur einmal gemacht werden und nicht nochmal gemacht werden. Wir werden sehen, wir sind da ganz ambitioniert, wenn hier eine oder andere Hörerin oder Hörer sagt, Mensch, ich habe da eine super Idee und ich glaube daran, kann die Agentur wirklich in 10 Jahren von 0 auf 10 Millionen bringen, dann sehr, sehr gerne sich an uns wenden und dann hören wir uns das gerne an und sind immer offen, da auch den Pitch uns anzuhören. Ja.
Bevor Bea gleich mit dir nochmal in die Glaskugel guckt, mich noch ein Thema interessieren, nämlich das Thema Internationalität. Das hast du jetzt schon oft angesprochen. Wie siehst du da Deutschland, unsere Kultur, auch den Standort mit dem, was man in Deutschland heute im Bereich Tech, Digitalisierung, Innovation schon machen kann und wo es noch Hürden gibt, auch im Vergleich zu anderen Ländern wie USA, die ja meist als Vorreiter auch gehandelt werden?
Also, Deutschland ist da ganz klar, du kannst jetzt USA nehmen, da kannst du China nehmen, da kannst du viele Länder, war jetzt gerade letzte Woche in Frankreich, selbst da haben wir von Macron, ne, oben die Devise, ich will bis 2025 25 Unicorns haben, ich habe jetzt glaube ich schon 18 und wir haben 2021 jetzt, wenn ich richtig gezählt habe. Also, das Problem ist, dass hier in Deutschland das Thema nicht von oben klar auch als Top-Priorität gesehen wird. Und das ist wie immer, wir haben vorhin über Kultur gesprochen, der Fisch stimmt vom Kopf. Es ist im Bereich Digitalisierung in Deutschland genauso. Und da kommt natürlich auch zusätzlich noch unsere Dezentralität in die Quere, ja, dass da irgendwie jedes Bundesland da versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen, seine eigene Software anzuschaffen und selber versucht, irgendwie das nächste Silicon Valley zu werden. Das ist ja immer lustig, wenn ich in Austin oder South West oder West bin oder irgendwo. Jedes Land geht da mit voller Kraft rein, hat da seinen Stand und sagt, hier in UK, Frankreich etc. Und Deutschland sind die einzigen, die irgendwie 5 kleine Stände haben, ja, von North Rhine-Westphalia, kein Mensch aussprechen kann, bis hin zu, ne, Berlin, München, Hamburg, alle, anstatt alle zu sagen, komm, wir sind Deutschland, wir bringen das jetzt hier vorwärts, werfen alles zusammen und machen da hier einen starken Auftritt und werben hier für die besten Talente, für die besten Startups etc. Und das ist bei der Digitalisierung in Deutschland genauso. Ich sag mal, wenn ich in Hongkong bin oder Singapur, da fahren selbst die Rolltreppen schneller. Und wenn du siehst, selbst der Bettler in Shanghai mit einem QR-Code WeChat sozusagen das Geld entgegennimmt, also das ist verrückt, ja. Also da fühlst du dich hier nicht wie in der Steinzeit, wenn du da zurückkommst. Aus wie Shanghai oder Hongkong oder wo auch immer. Und das ist halt wirklich, was Digitalisierung angeht, ob das jetzt Behördengänge angeht, bin gerade umgezogen in Berlin. Also wenn ich da gucke, wo du da überall hinfahren musst, um da irgendwie dein Personalausweis da die Adresse ummelden zu lassen und wie lange dauert, deinen Termin zu bekommen, was in anderen Ländern irgendwie 3 Mausklicks sind, das ist halt total verrückt eigentlich, ja. Also das ist extrem schade und ich spreche ja immer mit Gründern ganz intensiv auch über den Markt und was ihre Hürden sind. Gestern erst wieder eine Situation, ich hatte mit einem Gründer, der meinte, ja, das Problem ist, es gibt noch ein Gesetz, was 1973 irgendwie verabschiedet worden ist, was dies und jenes verbietet, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, schafft aber keiner ab, kümmert sich keiner drum mehr. Die machen seit 2 Jahren Lobbyarbeit und alle sagen, ja, irgendwie verstehen wir schon, ist aber irgendwie nicht die Priorität, will ich mich da jetzt mit den Verbänden irgendwie anlegen, ja. Und das ist ja genauso, ob das jetzt Taxi und Uber ist oder ob das jetzt irgendwie Lieferdienste sind, etc. Wir sind ja hier in Deutschland oftmals auch mit einer Mentalität, dass wir immer eher so sehen, was alles nicht funktioniert, statt zu sehen, Mensch, lass uns doch mal probieren, geben wir dem doch mal eine Chance. Schauen wir doch mal, gehen wir doch mal einen Freifahrtschein für ein Jahr, gucken, wo die Dinge sozusagen ist und dann justieren wir nach. Ja, also es war ja so ein bisschen so, wie wir auch zu diesen ganzen Scootern gekommen sind, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, auf einmal waren von heute auf morgen überall die ganzen Scooter da. Natürlich war das nicht alles perfekt, die lagen dann auf dem Bürgersteig rum, die wurden dann in den See geschmissen und so weiter und so fort. Aber man hat dann miteinander gesprochen, hat gesagt, Politik, ja, wollen wir nicht hier mal bestimmte Zonen einrichten, wo ihr parken könnt, und dann machen wir hier Verbotszonen, wo du nicht hinfahren kannst. Stück für Stück hat man gemeinsam mit der Politik die Dinge dann entwickelt. Und dieser Mut, dieser Pioniergeist, diese Lust auf Innovation, diese Lust auf Zukunft, ja, also ich meine, wenn wir mal gucken, wie viele Milliarden in die Bahn zum Beispiel fließen, ja. Also damals immerhin sagt, wieso bauen wir denn nicht zwischen, weiß ich nicht, Hamburg und München einen Hyperloop, ja, oder guck mal, also alle wollen wir, dass wir nicht mehr fliegen innerdeutsch, aber trotzdem brauche ich noch einen Zug irgendwie über 4 Stunden von Berlin nach München, was ja eine Riesenstrecke ist, ja. Warum investieren wir da nicht mal? Ich bin jetzt nicht der Verkehrsexperte, kann das nicht, aber ich sage nur mal grundsätzlich, ja, warum denken wir da nicht anders? Und dann gibt es noch einen Ministerpräsidenten, der sagt dann, ja, aber bitteschön, in meiner Stadt muss denn der ICE auch halten, wieder 5 Minuten weg. Also das System funktioniert halt so nicht und da wünscht man sich halt, dass dort gerade am Kopf, gerade in, und wenn wir ja sehen, ob Olaf Scholz derjenige ist, ich meine, wir wissen ja noch vor einem Jahr war es, glaube ich, als es ums Thema Mitarbeiterbeteiligung bei Startups gibt, wo sich da eher mehr oder weniger quergestellt hat, also nicht gerade sich von seiner innovativsten Seite gezeigt hat. Schauen wir mal, ob er jetzt in seinem neuen Amt die Zeichen der Zeit dort verstanden hat. Aber es ist ein Thema, was über unser aller Zukunft entscheidet, über unser aller Leben, wo wir uns nur wünschen können, dass dort mehr Innovation und mehr Offenheit auch da bereit ist. Ich sage nicht, dass Startups die Retter jetzt für alle sind und immer die besten Ideen haben, aber mehr Zuhören und mehr Miteinander und mehr Offenheit auch dafür, auch mal Dinge zu probieren und zu wagen und sagen und auch mal Dinge zu hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist. Ja, das würde ich mir schon wünschen.
Das war jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Eigentlich wollten wir noch in die Glaskugel gucken, Thilo, oder?
Glaskugel, ich habe eine sehr große Glaskugel, die steht hier.
Genau. Wenn wir da jetzt mal reingucken, gibt es denn aus deiner Sicht nicht doch auch die ein oder anderen Tech-Bereiche, auch hierzulande in Deutschland, wo du glaubst, da ist Luft nach oben und da ist auch noch recht viel, was sich in den nächsten Jahren bewegen wird. Das wird ein Booster fahren. Vielleicht auch das eine oder andere, wo du andersrum wieder sagen würdest, also da gibt es jetzt schon eine gewisse Sättigung oder eine Stagnation. Da erwarte ich mir jetzt vielleicht in den nächsten 5 Jahren kein nennenswertes Wachstum mehr in dem Bereich gerade.
Also gehen wir mal positiv an die Sache ran. Was sind die Dinge, die uns beschäftigen in der Zukunft, die wir alle auf dem Radar haben sollten. Ich glaube, total unterschätzt und noch von den wenigsten auch verstanden ist das ganze Thema Kryptowährungen. Was bedeutet das eigentlich, wenn sich Maschinen untereinander bezahlen können in der Zukunft, in der Fabrik, nach Nutzung zum Beispiel? Ja, was bedeutet das eigentlich? Was ist die, meine, alle reden jetzt irgendwie Bitcoin, 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 aber es gibt ja noch irgendwie 1000 andere Währungen. Das ganze Thema NFTs, Tokenisierung, ob das jetzt in der Kunst ist, ob das in der Musik ist, in Bereichen, das stehen wir gerade erst am Anfang. Wenn wir uns gucken, Bewertung von Soraya, die digitalisierten Fußball, damals Panini-Bildchen, Milliardenbewertung, ja. Ich hatte, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt 20 Mitarbeiter, ja, in Paris. Das sind einfach Themen, die wir auch mal da haben müssen, ja. Und wo ich auch jeden herzlich einlade, wenn er Lust sich drauf hat, weiterzuentwickeln, da natürlich zu uns zu kommen, weil wir bilden diese Kolleginnen und Kollegen auch aus, weil Fakt ist, es gibt keinen Krypto-PR-Experten in Deutschland, es gibt vielleicht 2, 3, klar, logisch, ja. Also, nicht übertreiben, aber Fakt ist, ne, das ist jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie um Bäumen wächst, wo ich sage, wie jetzt im Fashion oder anderen Bereichen, wo ich sage, da gibt es doch genug Leute etc. Das sind Sachen, die wir lernen müssen. Und wenn es da Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, habt ihr auch Lust, mich in einen neuen Bereich reinzuziehen, ich bin ein toller PR-Berater, habe von Krypto aber keine Ahnung, aber ich gehe gerne auf die Piabo-Krypto-Schule, dann bitte gerne eine Mail schicken, weil das bieten wir nämlich auch an, weil wir so innovativ und so weit vorne teilweise mit unseren Themen sind, da gibt es einfach gar keine Leute, die da sind. Da kann ich eine Stellenausschreibung machen, ich suche hier den Blockchain-PR-Mann, da kann ich auch 20 Ausschreibungen machen, den werde ich trotzdem nicht finden. Das funktioniert da ganz anders. Also Thema Blockchain, ja, wenn wir sehen, dass das eigentlich für eine disruptive Power hat, ja, also ich meine, wenn man mal ganz hart sagt, und das unser komplettes Notariatssystem stellt sich ja, aber sowieso, ja, also das muss man sich mal überlegen, ne? Selbst in Frankreich etc. musst du nicht mehr jetzt physisch zum Notar und da irgendwelche Dinge da unterschreiben. Da funktioniert das auch alles schon anders. Hier in Deutschland musst du immer noch irgendwie hin, wenn du irgendwie 3-mal die Woche beim Notar wieder eine Bescheinigung unterschreiben musst. Zum Glück haben wir einen im Haus, der lacht schon immer hier wieder hier, ne? So, der freut sich da immer, weil er ordentlich Geld verdient. Aber Fakt ist, da kannst du 90% der Dinge kannst du über die Blockchain abwickeln, ja. Das System, was wir heute haben, ist nicht die Zukunft. Und da gibt es genug Länder, fragt das vorhin Martin in China etc., die uns das vorne machen. Und by the way, da ist ja immer oft gefragt, ja, in China oder USA etc. Und man muss auch sehen, dass natürlich die Gesetzgebung eine ganz andere ist. Ne? Also ich meine, Frage ist ja mal, wollen wir das denn überhaupt? Ne? Wollen wir denn da sozusagen, also auf der einen Seite sagen wir, ja, die sind natürlich viel weit vorne, Thema AI, ja, aber warum sind sie das? Daten sind das neue Öl, ja, weil natürlich da wir kein GDPR haben und keine Protection sozusagen wie hier. Ne? Also muss ich auch mal die Frage, was möchte ich denn auch als Bürger und als Mensch? Aber das Thema Blockchain hat in so vielen Bereichen Blockchain-Technologie Anwendungsfeld, da sind wir ganz am Anfang, das ist sozusagen immer noch Day One. Natürlich ein Thema, was ich persönlich auch ganz extrem spannend finde, das ganze Thema Health-Tech, Med-Tech, ja, also wie wir in Zukunft heute schon über ein Foto erkennen können, welche Hautkrankheit habe ich vielleicht und den Dermatologen da unterstützen, wenn ich gucke, Impfcontainer, wie schaffen wir es denn mit einem hochinnovativen Produkt in der Wüste bei 40 Grad die Impfdosen von BioNTech kalt zu halten, weil wenn die da irgendwo im Zoll hängen etc. Thema Telemedizin, Thema digitale Apotheke und so weiter, bis hin zum vernetzten Operationssaal. Ja, also das ist ja sozusagen, dass so viel Potenzial, sowohl im B2B als auch B2C-Bereich, gigantisch, was dort möglich ist, bis hin zum Thema Medikamentenentwicklung und so weiter und so fort. Ja. Aber natürlich auch Themen, die uns alle heute schon bewegen. Also inwieweit Thema Metaverse, was jetzt besprochen wird, ja viel, wie weit hilft uns das auch noch weiter, das Thema Remote Work voranzubringen? Was ist mit dem Thema Cyber Security? Also wenn eine Branche gerade boomt, ja, das Thema Sicherheit mit dem ganzen Fintech-Themen wird einfach hochgradig relevant, weil sich alles ja gerade online verlagert und da natürlich auch die Kriminalität sich dahin verlagert. So, das ist natürlich ein Bereich, der sich stark weiterentwickelt und bis hin zu, das liegt uns natürlich auch persönlich am Herzen, das Thema, was braucht eigentlich unser deutscher Mittelstand, der ja der Rückgrat, also wenn man genau nimmt, der deutsche Mittelstand war ja mal unser Silicon Valley, ja, also das sind die Unicorns sozusagen in Bielefeld, in auf der Schwäbischen Alb etc., ne? Was brauchen die dann im Bereich Artificial Intelligence, Machine Learning, Smart Manufacturing, ne? All diese ganzen Themen, wie kann man da die Startups die auch zusammenbringen, wie kann man denen auch eine Street Credibility schaffen, die brauchen ja auch Talente, Ingenieure, Online-Marketing, Kollegen etc., ja, die kriegt man dann nach Bielefeld oder auf die Schwäbische Alb, wie kann ich da auch starken Employer-Brand aufbauen, wie kann ich denen auch die Street Credibility geben, dass wir sagen, da hatte auch der Programmierer, der Online-Marketing-Typ auch Lust, für die zu arbeiten. Da sind ganz, ganz viele Fragen, die sich dort sind und da gehört ja auch, das vielleicht nochmal gefragt, das Trends in Zukunft dazu. Ich habe ja gerade ein Buch geschrieben zum Thema Personal Branding, insbesondere ja gerade für genau diese Thematik. Wir haben sehr gute Firmen, wir haben tolle Mittelständler, wir haben tolle Startups. Was nutzt es, der Beste zu sein, wenn sich andere besser verkaufen? Und das besser verkaufen sehe ich jeden Tag, wie es im Silicon Valley läuft. Ja, wie gut die ihre Storytelling drauf haben, jeder kennt Elon Musk, Jeff Bezos etc. Ich glaube, hier würde noch nicht mal jemand den Zalando-Gründer als eines der wertvollsten Tech-Unternehmen in Deutschland auf der Straße erkennen oder geschweige denn seinen Namen wissen. Ja, und das ist halt schade, wir brauchen Role Models, wir brauchen Vorbilder. Und deswegen habe ich ja speziell das auch für die Gründerinnen und Gründer und die Visionäre dort geschrieben, weil ich es schon auch als Trend sehe, dass da gerade auch eine Öffnung stattfindet, dass man dort auch offener ist, seine Erfolgsgeschichte zu erzählen und auch die Mittelständler begreifen, die Konzerne, wir müssen anders kommunizieren, wir müssen die Menschen dort auch anders erreichen. Und zum Schluss vielleicht noch bei der Glaskugel geblieben gesagt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert wird. Auch hier bei News Aktuell und in den Agenturen, die ja wahrscheinlich hier überwiegend auch den Podcast hören, kann ich nur jedem sagen, halt die Augen offen, überlegt frühzeitig, welche Tools, welche Möglichkeiten ich einsetze. Thema auch, wie ich aus Daten Geschichten machen kann. Social Media ist nicht nur irgendwo ein Post absetzen, da gehört auch eine Strategie dahinter, die zum Beispiel beim Thema Lead-Generierung etc. helfen kann. Wie wähle ich Dinge aus? Wie kann auch Mensch und Maschine klug Hand in Hand arbeiten? Das eine ist, ein Tool zu haben, was mir auch die 5 Influencer ausspuckt auf Artificial Intelligence. Ich muss aber trotzdem noch jemanden haben, der das Tool bedienen kann und das sozusagen dann auch challenged. Also ich denke, es ist nicht so, dass sozusagen das eine den anderen verdrängt und wie messen die Roboter mir den Arbeitsplatz weg. Aber genau an dieser Symbiose können sich dann in Zukunft die Beraterinnen und Berater auf das konzentrieren, wo wir wirklich Menschen brauchen. Nämlich was die persönliche Interaktion mit dem Journalisten zum Beispiel angeht, mit dem Kunden, ihn auch zu navigieren in dem Set an Tools und Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Ich meine, als ich angefangen habe, Piabo, haben Journalisten mir gesagt, du ruf mal in 6 Monaten nochmal an, wenn es das Startup überhaupt noch gibt, ja, oder keine Ahnung, noch nie gehört von der Technologie, etc. Heute ist es so, wir haben ja ganz neue Möglichkeiten mit Podcast, mit irgendwie gefühlt 1,5 Jahre, wo ein neuer Social-Media-Kanal auftaucht, etc. Da müssen wir vorne dranbleiben und da zu navigieren und der Dschungelführer zu sein, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und all das, was eher vielleicht Admin ist und Research etc., da sollte man dann auch dann gute Technologie einsetzen. Insofern, ihr seht schon, ich bin da sehr pro Zukunft und jetzt ist meine Glaskugel auch genug befragt für heute, würde ich sagen.
Prima. Ich würde es mal beim Stichwort Dschungelführer belassen. Ich glaube, das beschreibt euch ganz gut. Speerspitze in den Themen Innovation, Digitales und Technik. Ja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Thilo. Hat Spaß gemacht, über die Themen zu sprechen. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns in ein paar Jahren nochmal und dann sind die Trends, die von morgen sind, vielleicht schon wieder Vergangenheit oder es gibt neue Trends. Wäre spannend, das dann nochmal zu besprechen.
Wandel ist das Einzige, was uns jeden Tag begleitet. Und das ist ja das, was ich auch an unserem Job so spannend finde, dass jeden Tag wieder neue Themen sind. Vor ein paar Jahren hat noch keiner von Blockchain oder Krypto geredet. Und kommt sozusagen und gefühlt jedes Jahr wird eine neue Saulis draufgetrieben und das macht es spannend, das bleibt spannend. Und Bea, Martin, vielen Dank für das tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis auch hoffentlich bald.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank.
Sehr gerne.